Ihr Lieben, also danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier in Stade zu sein. Kann ich gar nicht anders sagen. Gestern bei den Barfoots noch gewesen und lecker Lasagne gegessen und mich einfach gefreut, wie Gott so Wege geht, ja, wenn du jemanden noch kennst von früher und jetzt mit dem süßen kleinen Mädchen und in dem schönen nahen Haus. Also irgendwie toll, wie Gott so Wege geht. Und eigentlich ist das genau der Punkt, um den es geht. Was ist Gottes Idee für Menschen? Gottes Idee für Menschen ist eigentlich, dass es ihnen gut geht. Gottes Idee für Menschen ist, dass wir in gesunden Beziehungen sind, dass Ehen funktionieren, dass Kinder so wachsen, dass sie nicht vor allem bewahrt sind, aber dass sie eben auch nicht unter total schwierigen materiellen Bedingungen, nicht unter Krieg, nicht unter anderen Sachen aufwachsen, sondern Gerechtigkeit ist eigentlich die Idee, dass jeder Mensch einen Platz im Leben findet, wie Gott ihn für sich gedacht hat. Und jetzt gucken wir in die Welt und sehen, genau das findet nicht statt. In unterschiedlichsten Bezügen. Und deswegen ist der Auftrag, Gerechtigkeit zu schaffen, ein Auftrag, der zutiefst dem Wesen Gottes entspricht. Zutiefst. Und das ist nicht gemeint im Sinne von, wir müssen alles hergeben, wir müssen alle Mönche werden, sondern das ist gemeint im Sinne von Gottes Idee entdecken. Ich war 2019 im Februar auf Lesbos. Und damals war dieses Flüchtlingslager auf Lesbos für 2400 Leute gebaut und da lebten aber 18.000. Ich war in Slums in Nairobi, in Slums in Mumbai und ich habe noch nie so ein Elend gesehen wie auf Lesbos in Europa. Ja, es war unfassbar, unfassbar, was da gelaufen ist. Wenige Monate danach waren meine Frau und zwei unserer Töchter und ich im Urlaub auf Kreta. Also nochmal wieder eine griechische Insel. Und ich lag so am Strand an einem Abend und dachte so, ist das wirklich in Ordnung, dass ich jetzt hier liege? Gar nicht weit weg sind Menschen, die sind zu elenden Bedingungen da zusammengepfercht und ich liege jetzt hier so und genieße einfach das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt manchmal angesichts der Situation von anderen Menschen, dass man sich so schlecht fühlt. Und dann kam wirklich so ein ganz tiefer Frieden in mich und es war wie so ein Reden Gottes, dass Gott sagte, du, es ist ja gar nicht meine Idee, dass du lebst wie auf Lesbos, sondern es ist meine Idee, dass die Menschen auf Lesbos so leben, wie du heute auf Kreta. Ja, meine Idee ist nicht, Menschen, denen es gut geht, das Gute madig zu machen, sondern meine Idee ist, mitzuhelfen, dass es den Menschen, die nicht so gut drauf sind oder nicht so gut dran sind, denen Neues zu ermöglichen. Und ich glaube, auf dieser Basis, Jesus kennengelernt zu haben, von Jesus begeistert zu sein, von Jesus beschenkt zu sein, ist dann die Frage, okay, was geht uns das an? Wie kann Gerechtigkeit aussehen? Dazu habe ich drei Texte mitgebracht und die Talita liest uns jetzt mal den ersten vor, und zwar aus Psalm 85. Nimmst du dir das Mikro da? Ja.
Oder so. Genau, ich lese aus Psalm 85, Vers 9 bis 14. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott der Herr spricht. Denn er verheißt seinem Volk, denen, die ihm treu sind, Frieden. Lasst nicht zu, dass sie auf ihre verkehrten Wege zurückkehren. Ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihm die Ehre geben. Und unser Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wahrheit wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Ja, der Herr wird es uns gut gehen lassen und unser Land wird reiche Ernte tragen. Gerechtigkeit wird ihm vorangehen und für ihn den Weg bereiten.
Für mich ist das einer der sensationellsten Texte, die es gibt in der Weltgeschichte, in der Weltliteratur. Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen. Was für ein schönes Bild. Erstmal, wie schön, dass die Bibel sich auch mit Erotik auskennt. Ja, also so ein Kuss in der Bibel ist immer eine schöne Sache. Und dass es aber die Gerechtigkeit und der Friede sind, die sich da küssen, ist sowas ganz Besonderes. Wir sehen im Moment Krieg überall, aller Orten, da wächst eine Generation auf, für die ist Krieg wieder eine Selbstverständlichkeit, obwohl wir, Nachkriegsgeneration, ich bin Jahrgang 64, eigentlich dachten, wir müssen das nie erleben. Kalten Krieg kannten wir nach 1990, war eine Friedenseuphorie und jetzt ist plötzlich wieder Krieg überall. Aber die Verheißung Gottes, Die Verheißung Gottes ist, es wird eines Tages Frieden sein. Und es wird eines Tages Gerechtigkeit sein. Gerechtigkeit und Friede werden sich küssen. Und dann heißt noch Liebe und Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Diese vier gehören zusammen. Es wird eines Tages sein. Und ich finde es so wichtig in einer Zeit, in der unfassbar viel an Unfrieden da ist, ja nicht nur Krieg, sondern wir haben ja spätestens während der Corona-Zeit gemerkt, dass es ganze Gemeinden zerlegt hat, Familien zerlegt hat. Also Unfriede geht ja durch, quer durch unsere Gesellschaft. Spaltung und so weiter. Und es wird aber der Tag kommen, es wird ein Tag kommen, an dem wird Gerechtigkeit und Friede herrschen. Ich finde es so wichtig zu verstehen, dass Friede nur dann sein wird, wenn wir das Thema Gerechtigkeit mitdenken. Friede passiert, wenn Gerechtigkeit herrscht. Ja, wenn ganz viele Menschen das Gefühl haben, ich werde nicht mehr gehört, ich werde nicht wahrgenommen. Wir leben in Gera, in Thüringen. Viele Ostdeutsche haben das Gefühl, wo sind wir denn repräsentiert? Viele Frauen haben in den vergangenen Jahren gesagt, ja, wo kommen wir denn vor? Viele Menschen mit Migrationshintergrund sagen, ja, wenn es keine Vorbilder dafür gibt, dass irgendein Politiker oder Schauspieler oder so auch unsere Farbe haben, wie sollen wir denn das Gefühl haben, dass wir in dieser Gesellschaft was werden können? Frauen in der katholischen Kirche haben gesagt, wenn alle Kirchenrepräsentanten nur männlich sind, wo ist denn unser Platz? Wo werden wir denn gesehen? Also Friede hat ganz viel damit zu tun, dass Gerechtigkeit herrscht im Sinne von, du wirst wahrgenommen. Ich sehe dich, ich erkenne dich, du kriegst deinen Platz. Es ist viel zu früh, um etwas über Israel und Palästina zu sagen. Und es ist grausam, was die Hamas gemacht hat. Aber das Aufräumen danach wird auch was damit zu tun haben. Werden die einzelnen Positionen denn gesehen oder werden nur die Sieger oder die Verlierer gebrandmarkt? Oder werden die einzelnen Menschen gesehen? Die einen wie die anderen und deren Geschichte und deren Schicksal. Friede hat ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun und Gerechtigkeit hat ganz viel damit zu tun, werde ich gesehen, werde ich wahrgenommen. In der Bibel sehen wir das immer wieder, dass wir hören, dass Gott sagt, ich sehe dich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung 2023. Hagar, die verstoßene Magd, die ja eigentlich nur das getan hat, was sie tun sollte, dem Abraham ein Kind gebären, da konnte sie nichts dafür. Sie hat keinen Ehebruch begangen und wird dann verstoßen. Wie ungerecht ist das? Und dann geht Gott mit ihr mit und sagt, ich sehe dich. Ich habe dich wahrgenommen. Ich begleite dich. Ich schicke einen Engel, der dich behütet. Dich und den Ismael. Ganz spannend, auch geschichtlich, dass Gott da auch mitgeht mit dem Ismael, mit der arabischen Welt. Ganz spannende Geschichte. Dahinter steckt dieser Kerngedanke, du hast mich gesehen. Du hast mich gesehen, du hast mich wahrgenommen. Also der erste Text zum Thema Gerechtigkeit, wenn wir an soziale Gerechtigkeit denken, das erste ist immer, werde ich gesehen? Werden Menschen gesehen? Werden sie wahrgenommen? Und Norbert Blüm, damals unser Arbeitsminister und Sozialminister in Deutschland, der hat mal gesagt, dass die Armut des 21. Jahrhunderts ist gar nicht materiell, sondern die Armut des 21. Jahrhunderts ist die Einsamkeit. Das nicht mehr wahrgenommen werden, das Alleine sein, das Abgeschnitten sein. Zumindest in der westlichen Welt, in anderen Ländern ist es noch mal etwas anderes. Also dieser erste Text, Psalm 85, Verse 9 bis 14, wenn Gerechtigkeit und Friede sich küssen, ist eine Zukunftsverheißung. Friede wird kommen in die Welt, wenn Gerechtigkeit und Wahrheit und Liebe dazugehören und die beginnen damit, dass wir gesehen werden, dass wir wahrgenommen werden. Den zweiten Text habe ich mal auf meinem Zettel überschrieben mit bei Gott ist zu wenig, nicht genug. Der erste Text, wenn Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Der zweite Text, bei Gott ist zu wenig, nicht genug. Matthäus 20, 1-6.
Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Gutes, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tagelohn und schickte sie an die Arbeit. Um 9 Uhr morgens ging er über den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Am Mittag und dann noch einmal nachmittags, gegen 3 Uhr, tat er dasselbe. Um 5 Uhr abends ging er noch einmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Sie antworteten, weil uns niemand angestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geht zu den anderen Arbeitern in meinem Weinberg. Am Abend schließlich beauftragte er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Als die, die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten alle anderen einen vollen Tagelohn. Als die, die früher eingestellt worden waren, an die Reihe kamen, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten einen Tagelohn. Als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der segenden Hitze schwer gearbeitet haben. Einem von ihnen antwortete er, mein Freund, ich war nicht ungerecht. Du warst nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den übrigen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesen letzten Arbeitern genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein.
Das ist schon eine verrückte Geschichte. Die einen arbeiten den ganzen Tag, die anderen halben, die nächsten 3 Stunden und die nächsten mal gerade ein Stündchen und alle kriegen das Gleiche. Das kann doch einfach nicht gerecht sein, oder? Das kann doch einfach nicht gerecht sein. A Theory of Justice heißt das Buch eines amerikanischen Philosophen John Rawls, eine Theorie der Gerechtigkeit, und der hat darin ein Experiment vorgeschlagen. Er hat gesagt, was wäre, wenn wir uns vorstellen, jetzt ist der Urzustand der Welt. Also es gäbe nicht das, was es gibt, sondern wir fangen nochmal bei Null an. Und jeder ist mal durch einen Vorhang, durch einen Schleier von den anderen getrennt und jeder wird persönlich gefragt, was brauchst du eigentlich, damit du das Gefühl hast, es wird dir Gerechtigkeit getan. Also wie viel Geld brauchst du, was brauchst du sonst noch? Dann sagt der eine, ich brauche $5,000 im Monat und ein gutes Haus und 2 Autos und so und dann finde ich, geht's mir gut, dann bin ich glücklich. Und der nächste sagt, naja, so $7,500 müssten schon sein. Also ein Ferienhaus und noch ein Haus und dann ist genug. Der nächste sagt, mir reichen $1,000 und ein Fahrrad, ja, und eine Apple-Plantage und dann altes Land, ne, da gibt genug Obst, alles in Ordnung hier. Das reicht. Und so wird jeder Einzelne gefragt, was er braucht, wie viel er haben möchte. Und John Rawls sagt, dann müsste es am Ende doch eigentlich so sein, dass jeder das Gefühl hat, es ist fair, es ist gerecht, ich habe das bekommen, was sie mir gewünscht haben. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Sagt er, es tut es auch bis zu dem Moment, wo man den Schleier wegnimmt. Weil da sieht man, ich Idiot, ich hätte 2000 mehr kriegen können, ich hätte auf den anderen gucken müssen. Ich habe schlecht verhandelt. Also das Problem, was Rawls beschreibt, ist das Problem des Vergleichs. Und genau das macht Jesus hier in diesem Text. Er sagt, das Problem ist, dass wir uns permanent vergleichen. Diejenigen, die abgemacht haben, ich kriege einen Tageslohn für den Tag, haben genau das gekriegt, was ihnen zusteht, was sie brauchen, was für sie reicht. Es ist genau das. Steht ein Tagelohn, sie haben einen Tag dafür gearbeitet, ist alles in Ordnung. Aber die anderen, die müssen nicht so viel tun. Die Asylbewerber, die kriegen das ja alles umsonst. Die Hartz-IV-Empfänger, jetzt Bürgergeldempfänger, die müssen ja gar nichts dafür tun. Und die Perspektive ist dann immer wieder, ich bin ja benachteiligt, ich muss ja arbeiten und die kriegen es in den Arsch geschoben. Und jetzt sagt Gott hier, jetzt sagt Jesus hier an dieser Stelle, das ist gar nicht dein Thema. Dein Thema ist ein anderes. Bin ich dir gegenüber ungerecht gewesen? Warum vergleichst du dich mit den anderen? Wir haben es doch so abgemacht. Du hast doch gekriegt, was wir abgemacht haben. Du hast doch deinen Lohn bekommen. Du hast doch dein Maß bekommen. Sei doch mal dankbar für dich und dann danach denken wir über die anderen nach. Aber fang doch mal mit dir an. Überleg doch mal, nimm dich doch nicht permanent als benachteiligt, als ungerecht wahr. Sondern erkenn doch mal, wer du bist und was du hast. Das ist hier die eigentliche Geschichte. Und dann, wenn das steht, wenn das geklärt ist, wenn ich verstanden habe, ja, ich habe meinen Teil bekommen, mir geht's gut. Ich habe nicht so viel wie andere, aber von dem kann ich abgeben. Ich muss mich nicht nach oben vergleichen, ich muss mich nicht nach unten vergleichen. Ich muss mein Selbstbewusstsein nicht daraus ziehen, dass es andere gibt, die ich für dümmer halte als mich. Und ich muss meinen Frust nicht daraus ziehen, dass es andere gibt, die ich für reicher halte. Sondern ich kann gucken, was haben die Menschen. Und dann ist ein zweiter Gedanke in diesem Gleichnis. Und das ist der Gedanke, es kann nicht weniger geben als genug. Das, was die Menschen damals verdient haben, das war der Tagelohn, tatsächlich der Lohn für einen Tag, und der hat gereicht, um ihre Familie an diesem Tag zu ernähren. Und diejenigen, die auf dem Markt standen und arbeiten wollten und Arbeit gesucht haben, aber keine gefunden haben, die hatten keine Chance, ihre Familie für diesen Tag zu ernähren. Das heißt, wenn der Weinbergbesitzer sie schlechter bezahlt hätte, dann hätte das nicht gereicht, dann hätten die Kinder an diesem Tag gehungert. Und der Mann wäre am nächsten Tag auch nicht einsatzfähig gewesen, weil er gar nicht die Kraft gehabt hätte dafür. Und wenn sich das wiederholt, am nächsten Tag und am übernächsten und so weiter, dann schadet sich der Weinbergbesitzer selbst, weil er nämlich sich gar nicht um seine Fachkräfte kümmert, weil die nicht das haben, was sie brauchen. Auch das kennen wir in unserer Zeit sehr gut. Wir haben unheimlich viele Branchen, Gesundheitswesen, Altenpflege, wo die Leute weit über ihre eigenen Kapazitäten ausgebeutet werden. Und irgendwann ein riesen Krankenstand und dann funktioniert es nicht mehr und man fragt sich, wie soll das eigentlich gehen? Und die Idee Gottes hier ist, nee, jeder muss das bekommen, was er auch wirklich braucht. Es darf nicht weniger sein. Weniger als genug ist zu wenig. Und das ist nicht nur eine materielle Geschichte, es ist auch eine Frage der Anspannung, ist auch eine Frage der Leistung, ist eine Frage der Work-Life-Balance und so weiter. Ich finde es spannend, dass Jesus das hier im Blick hat und sagt, Gerechtigkeit hat was damit zu tun, dass Menschen auch auftanken können, dass Menschen auch genug haben. Und du, der du genug hast, Mensch, gönne es doch dem anderen. Du kennst doch nicht die Umstände, die dazu geführt haben, warum er möglicherweise arbeitslos ist und gar nicht in die Situation kam. Vergleich dich doch bitte nicht mit dem anderen. Wenn der andere mehr bekommt, als du für richtig hältst, dann trau doch Gott mal zu, dass er das besser weiß als du. Wichtig ist, dass du genug bekommst, dass ich genug bekomme. Und das ist meine Verantwortung. Übrigens, in unserem Sozialstaat finde ich das ziemlich genial geregelt. Sozialstaatprinzip, das davon ausgeht, dass einerseits Leistungsbereitschaft da ist, dass man sich einbringt, sich einbringen soll, aber dass diejenigen, die nicht können, weil sie arbeitslos sind, krank sind, weil der Arbeitsmarkt es nicht hergibt, weil sie die Sprache noch nicht können, dass die auch versorgt werden, und zwar mit dem Existenzminimum, also mit dem Tagelohn, mit dem, was man wirklich braucht, um durchzukommen. Ich war im Juli im Südsudan. Der Südsudan ist das drittärmste Land der Welt, auf dem Korruptionsindex der Welt, auf dem letzten Platz, also das korrupteste und drittärmste Land der Welt. Dort ist das Pro-Kopf-Einkommen in der Gegend, in der wir als Tierfund ein Projekt haben, bei 80 Cent US-Cent pro Tag. Man sagt, das Existenzminimum liegt bei 2 Dollar. Also wer weniger als 2 Dollar pro Tag zur Verfügung hat, lebt in extremer Armut. Also 80 Cent pro Tag. Und da ist so die Frage, was macht man denn jetzt da? Wie kümmert man sich um die Leute? Und wir können ein richtig tolles Projekt da machen, weil es nämlich zum einen darum geht, Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, aber im zweiten Schritt darum zu sagen, wie können die eine Existenzgrundlage längerfristig aufbauen? Also wie kann man Farming lernen? Und zwar müssen sie es dort neu lernen, weil durch den Klimawandel die Regenzeiten sich verschoben haben und die herkömmlichen Anbaumethoden nicht mehr funktionieren. Ja, es kommt früher Regen, dadurch muss man tiefer in den Boden die Saat einbringen, als man das früher musste. Man hat gar nicht die Werkzeuge dazu und so weiter. Also will das jetzt nicht ausführen, aber es ist Wahnsinn, was das bedeutet, dass sich das Klima verändert, dass sich die Regenzeiten einfach um Monate verschieben, dadurch alles, die ganzen Rhythmen durcheinander kommen. Die Sachen sind dann werden dann reif in einer Zeit, wo schon wieder fast Dürre herrscht. Das heißt, es gibt aber gar nicht genügend Kühldinge für die Sachen. Also ganz spannend, was da alles dran hängt. Und das Konzept aber war, die Idee war, und ich glaube, darin spiegelt sich die Idee Gottes auch, Menschen A, was zu essen zu geben, B, zu gucken, wie können wir sie ausbilden, dass sie in den Beruf kommen. Ja, das ist zum einen Farming, das ist aber auch zum anderen, dass Frauen dann zum Beispiel eine Garküche anbieten für andere Leute und ganz unterschiedliche Sachen. Plus, wir haben mit den Menschen Genossenschaften gegründet. Ein ganz neuer Gedanke, dass man sich ja den Ochsen, beim Pflügen hilft oder so, den können ja auch mehrere Farmer gemeinsam besitzen. Also eine Genossenschaft, die sich einen Ochsen kauft, gab es bisher noch nicht, diesen Gedanken. Bei uns ist das, ne, Volksbanken und Raiffeisenbanken, sind alles Genossenschaftsbanken. Ist eine Idee übrigens, die von Christen erfunden wurde, die Genossenschaftsbanken in Deutschland. Raiffeisen war Christ. Ja, ganz spannend. Und sowas kann man dann im Südsudan wieder anfangen, plus Gruppen, in denen Frauen mal darüber reden, was sie an Übergriffen von Männern erfahren haben, weil diese Frauen, wenn sie nicht auch in ihrer Identität als Frau geschützt werden und in ihrer Geschlechtlichkeit geschützt werden, werden permanent missbraucht und dieser Missbrauch führt dann dazu, dass sie sich nicht beteiligen können und so weiter. Das heißt, dieses ganze Programm fängt damit an, Lebensmittelpaket, Berufsausbildung, Genossenschaften gründen, Selbsthilfegruppen für betroffene Frauen gründen und so weiter. Und das ist ein ganzer Demokratisierungsprozess, der da geht, der auch über Jahre angelegt ist, den wir begleiten können, der aber genau das im Blick hat, dass du eben nicht jeden Tag auf dem Markt stehst und nicht weißt, wie du lebst, sondern dass du irgendwann dein eigenes Leben gestalten kannst und nicht davon abhängig bist, dass du vielleicht keinen Job findest an dem Tag. Mein zweiter Gedanke: Bei Gott ist zu wenig nicht genug. Und dann noch ein dritter, und auch dazu hören wir noch mal einen Text. Gerechtigkeit entsteht aus Verantwortung. Gerechtigkeit entsteht aus Verantwortung. Wir hören aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30.
Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von einem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er 1 Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die 5 Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den 2 Beuteln machte sich ebenso gleichfalls an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der den einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er 5 Beutel Gold anvertraut hatte, sagte: Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die 2 Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir 2 Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte: Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit dem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte: Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte: Du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht eingepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat? Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesen Diener das Geld weg und gebt es denen mit den 10 Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut wird, anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen.
Ganz häufig verwechseln wir Gerechtigkeit mit Gleichheit. Gerecht ist, wenn alle gleich sind und alle das Gleiche haben. Das ist in der Bibel anders. Gerecht ist, dass niemand zu wenig hat. Das war mein letzter Punkt. Gerecht ist, dass jeder genug hat. Aber die Maße sind unterschiedlich verteilt. Und darüber kann man sich echauffieren, kann sagen, warum sind die einen so begabt, warum sehen die anderen so gut aus, warum haben die einen großes Erbe, warum leben die einen im globalen Norden, die anderen im globalen Süden. Oder man kann über ganz viel lamentieren oder man kann sagen, das, was ich bin, ist das, was ich bin und für das trage ich die Verantwortung. Und für das andere trägt der andere die Verantwortung. Gerechtigkeit beginnt, dass ich Ja sage zu mir, zu meiner Begabung, zu meiner Geschichte, zu meinem Portemonnaie. Und dann sage, Herr, was hast du mit mir vor? Was ist für mich dran? Als Gemeindepastor war das manchmal ganz spannend, wenn man über den Zehnten geredet hat. Dann gab es hinterher Leute, die sagten, also ich habe so wenig Einkommen, ich kann den Zehnten nicht geben, da bleibt ja nichts übrig. Und dann gab es Leute, ich verdiene so viel, weißt du, wie viel das ist, der Zehnte, so viel kann ich doch nicht spenden. Und das ist total lustig, weil in absoluter Summe haben die beide recht, aber in relativer Summe ist es immer das Gleiche. Ist das Gleiche. Es ist gerecht, dass ich mit dem, was ich habe, etwas mache. Und dass ich damit anfange und dass ich das einbringe, weil das funktioniert. Das geht. Wir haben mal vor vielen Jahren für ein Projekt in Indien gesammelt. Und wir hatten eine Jugendpastorin, die hat gebrannt so für so ein Kinderheim in Indien. Nach dem Tsunami hat sie da ganz viel aufgebaut. Und unsere Talita, die jetzt hier sitzt, die war noch ganz klein, die kam dann und sollte in der Kinderstunde, in der Sonntagsschule gesammelt werden. Und die Talita sagte, kam dann zum Tisch und sagte, ja, ich will 20 Euro geben. Und die hatte irgendwie 5 Euro Taschengeld im Monat oder so. Und man will die Kinder ja zu Großzügigkeit erziehen, aber ja auch zu Verantwortlichkeit. Da sag ich, Talita, hast du dir das überlegt? 20 Euro willst du dir wirklich geben? Das ist viel und ne, das ist lange Taschengeld und so weiter. Überleg dir das gut. Und die Talita strahlt und zieht aus ihrer Tasche hier noch einen 20er und sagt, na Papa, ich habe doch noch die 20 von Oma. Und das war insofern so genial und ist mir so eindrücklich gewesen, weil ich bin großzügig, aber ich bin nicht pleite oder ich weiß, dass ich versorgt bin und auf dieser Basis kann ich was abgeben und was teilen. Ich bin doch beschenkt und als Beschenkte kann ich schenken. Und wenn ich das verstehe, dass es mir gut geht und ich deswegen eine Verantwortung habe, dann können wir, glaube ich, eine ganze Menge verändern. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat, dann muss ich den anderen nicht mehr ständig ihre Schuld vorhalten, weil ich weiß, ich lebe doch sowieso aus Gnade. Wer wäre ich denn ohne Gott? Wenn ich weiß, dass ich eine ewige Hoffnung habe, dann kann ich die Verzweiflung der Kinder der ganzen letzten Generation mit aushalten, weil ich weiß, da kommt noch mehr. Und so weiter. Also das, was mir geschenkt ist, das kann mich doch befähigen dazu, dass ich gerechter bin, dass ich mit den anderen verständnisvoller umgehe und dass ich dafür lebe, weil Gott es mir geschenkt hat. Das gilt für Geld, das gilt aber auch für Hoffnung, das gilt für den Einsatz für Gerechtigkeit. Das beginnt damit zu wissen, okay, ich bin beschenkt, ich habe genug. Und in diesem Gleichnis sind alle haben gleich viel. Und der am wenigsten hat, der hat am meisten Angst, statt es einzusetzen, statt es für Gott einzusetzen. Und die Frage ist nicht, habe ich 10 Talente, 5, 3, 1 oder Funde oder Goldstücke, sondern die Frage ist, was mache ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat? In diesem Kinderheim in Indien, von dem ich gesprochen habe, gab es ein unglaublich schönes Projekt. Der Leiter dort, Timothy heißt er, der hat irgendwann gesagt, Mensch, wir sammeln so viel Geld aus Europa und aus Amerika und so, aber das macht ja was mit uns hier vor Ort. Also es ist ein Kinderheim gewesen, von Gemeinden gegründet, aber wir sind immer abhängig von den Leuten, von den Gaben der anderen. Und wir nehmen uns immer wahr als Empfänger. Und er sagte, wollen wir nicht was starten? Und er hat dann eine Sache gestartet, das nannte er eine Hand voll Reis. Also es sind Gemeinden, die sind mitten in den Slums, wirklich in den Slums von Mumbai. Ja, und da sind Familien, die kochen für jede Person in der Mahlzeit, nehmen sie mal eine Hand voll Reis für eine Person, das ist eine Mahlzeit. Und Mahlzeiten gibt es ein bis zweimal am Tag. Und seine Idee war, wenn ihr kocht, könnt ihr nicht neben den Herd eine Schüssel stellen und immer sagen, eine Hand voll Reis für Papa, eine für Mama, eine für die ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Kinder, je nachdem wie viel ihr habt. Und dann nehmen wir noch eine Hand voll Reis für das Kinderheim und die tun wir in die Schüssel. Jedes Mal, wenn ihr kocht. Und dann am Ende der Woche nehmt ihr diese Schüssel und bringt sie in die Gemeinde und jede Familie bringt die in die Gemeinde. Mal gucken, was da zusammenkommt. Und das Spannende ist, dass die über diese Aktion eine Handvoll Reis so viel Reis gesammelt haben, dass es reichte für die Kinder im Kinderheim. Plus sie konnten was verkaufen und davon so zusätzlich Dinge kaufen, die sie brauchten. Das heißt, die ganze Ernährung, neben dem, dass sie einen Garten haben, eigene Hühnchen und Gemüse und so. Also die Ernährung in diesem Kinderheim wird komplett von Menschen aus Slums finanziert. Die Gehälter für Mitarbeiter, das geht immer noch international. Und dann traf ich den Timothy und er sagte mir, weißt du, was das eigentlich Geniale war, was hier passiert ist? Es hat uns verändert, die Mitglieder in unserer Gemeinde. Die haben plötzlich wahrgenommen, wir können was geben. Ja, Gott hat uns so viel gegeben, wir sind ja gar nicht arm. Wir sind so reich, dass wir teilen können und wir können was weitergeben. Und das ist unser Kinderheim und das ist kein Westkinderheim, das tragen wir. Da sind wir mit dabei und wir beten dafür und wir teilen unsere Hand voll Reis. Und das ist total faszinierend. Total faszinierend, dass sowas funktionieren kann. Also Gerechtigkeit entsteht aus Verantwortung. Verantwortung heißt, Ja zu sagen zu meinem Teil, zu verstehen, was das ist und dann zu sagen, wie viel davon kann ich wohin abgeben. Und das jetzt nicht hier in erster Linie eine Werbeveranstaltung für Tierfund, versteht mich nicht falsch. Das kann sonst wo sein. Das kann ganz individuell sein, wen Gott wohin beruft. Aber es macht etwas mit mir, wenn ich weiß, ich bin reich, ich bin beschenkt und ich teile und ich setze das ein, was Gott mir gegeben hat. Und der mehr hat, der ist für sein mehr verantwortlich. Und der weniger hat, ist für sein weniger verantwortlich. Aber ich kann etwas mit dem, was mir gegeben ist, tun. Ich kann etwas damit tun, ich kann es einsetzen. Und das kann, wie gesagt, Geld, Zeit und vieles anderes sein. Jedem von uns ist etwas anvertraut. Jedem von uns. Und es ändert den Blick im Kopf, wenn ich weiß, ich bin ein Beschenkter, der schenken kann, als wenn ich immer nur denke, ich bin eine arme Wurst und ich muss irgendwoher mehr kriegen. Es verändert die ganze Sicht auf das Leben und auf Gott. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir haben drei Texte gehört. Der erste Text, ein Psalmtext, malt eine Vision. Ja? Wenn das Reich Gottes sich ausgebreitet hat, wenn der Herr wiederkommt, wird sein Liebe und Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede werden sich küssen. Und wenn das die Idee Gottes ist, dann können wir ja heute schon damit anfangen. Dann können wir es heute ja schon umsetzen. Und wenn wir heute was tun für Gerechtigkeit, indem wir Minderheiten wahrnehmen, indem wir sagen, Gott sieht dich und ich möchte eine Stimme für dich sein, du bist nicht vergessen und nicht verloren, dann ist das ein Beitrag zum Frieden. Der zweite Text war der Text von den Arbeitern im Weinberg, wo die einen nur eine Stunde noch arbeiten konnten und trotzdem das tägliche Auskommen bekommen haben, weil, und das war meine Überschrift, bei Gott ist zu wenig nicht genug. Bei Gott ist zu wenig nicht genug. Gottes Idee ist, dass Menschen das bekommen, was sie brauchen, was sie nötig haben. Gottes Idee ist nicht, dass Menschen durchs Raster fallen, wenn sie nicht mehr können. Gottes Idee ist ganz grundsätzlich, dass jeder Mensch eine Chance hat, und was aus sich machen kann. Am Beispiel habe ich das erzählt von diesem Projekt im Südsudan, ja, wo Menschen so ganz anfangen. Aber auch hier in unserem Land ist das die Frage. Und daraus ergeben sich auch politisch ganz viele Fragen. Was heißt das? Wie beteiligen wir das? Wie gehen wir mit Menschen um? Wie beuten wir sie nicht aus? Und so weiter. Und dann der dritte Text und der dritte Gedanke. Gerechtigkeit entsteht aus Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet anzuerkennen, zu wissen, ich bin beschenkt. Gott hat mir einen Teil gegeben und ich gucke nicht auf die anderen, sondern ich sehe meinen Teil, bin dafür dankbar und das multipliziere ich dann. Das gebe ich ein, das gebe ich weiter, davon gebe ich was ab, damit ermutige ich. Mit meiner Begabung, mit meinem Geld, mit meinem Charakter, mit meiner Gnade, mit meinem Herrn. Und dann kann eine Menge Gerechtigkeit passieren. Wenn wir in die Geschichte gucken, Durch die ganze Kirchengeschichte ist es unglaublich, wie viel von dem, was auf der Welt an Gerechtigkeit passiert ist, auch an gerechten Strukturen, von Christen erfunden wurde. Es waren Christen, die dafür gekämpft haben, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Es waren Christen, die die ersten Sonntagsschulen gegründet haben. Es waren Christen, die als erste die Dalit in Indien, die Unberührbaren, überhaupt für beschulbar hielten. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und wir, du und ich, heute am zweiten Advent, können Teil davon sein. Genial, oder?